Der Talk zum Tag.
Wir sind jetzt mit dem Pater Miguel Fritz, ein Oblat von der Unbefleckten Empfängnis Mariens, verbunden. Er ist Missionar in Paraguay. Grüß Gott, Pater Miguel.
Grüß Gott an Sie und an Ihre ganzen Zuhörer von Radio Maria. Freut mich, mit Ihnen sprechen zu können.
Es ist für uns eine große Freude. Sie sind ursprünglich aus Deutschland, glaube ich, und Sie sind Missionar in Paraguay. Wie ist das gekommen?
Ja, das ist richtig. Ich bin 1981 in Deutschland zum Priester geweiht worden, habe 3 Jahre in einer Pfarrei gearbeitet. Und dann wollte ich gerne eine Erfahrung in der Mission machen. Und von Deutschland aus hatten die Oblatenmissionare Missionen in Namibia und in Paraguay begonnen. Da kam der Wunsch auf, ob ich für ein paar Jahre eine Missionserfahrung in Paraguay machen könnte, um dann zurückzugehen nach Deutschland. Und diese Erlaubnis wurde mir gegeben, nur mit dem Unterschied, dass ich eben nicht nach Deutschland zurückgekommen bin, sondern bin hier in Paraguay hängen geblieben.
Das ist ja ganz spannend. Und was bedeutet für Sie persönlich jetzt Mission? Wir sind ja in diesem außerordentlichen Monat der Mission. Was bedeutet Mission für Sie?
Ja, ich muss sagen, ich bin auch in meiner Ausbildung und in meiner Erfahrung durch verschiedene Denkweisen gegangen und habe gedacht, dass Mission in der traditionellen Form gar nicht mehr heute gefragt ist und musste erfahren, dass Mission heute ja ganz was anderes bedeutet. Mission bedeutet eine Brücke, auf der in beide Richtungen hin ganz viel geschieht. Das heißt, ich komme mit meinen Erfahrungen und vor allem komme ich als Lehrling. Das Erste als Missionar ist, dass man Lehrling sein muss, bereit sein zu lernen, ganz klein anzufangen, zuzuhören und sich zugestehen, dass man eigentlich sehr wenig weiß. Denn ich komme in eine ganz neue Gegend, wo Menschen ihre eigenen Erfahrungen haben, ihre Erfahrungen als Christen, ihre Erfahrungen mit Gott, ihre Erfahrungen miteinander zu leben. Und das muss ich erstmal lernen. Und die Erfahrung, dass Menschen mich annehmen und akzeptieren und ihr Leben und ihre Glaubenserfahrung mit mir teilen, das ist etwas Großartiges und bereichert das eigene Leben. Und dann beginnt langsam das, was Mission ist. Das heißt, dass ich auch etwas von meinen Erfahrungen mitteilen kann, aber vor allem ganz viel von den Leuten erlernen und erfahren darf.
Können Sie uns vielleicht ein bisschen erzählen, was Sie konkret lernen und wieso Ihr Leben als Missionar in Paraguay ist?
Ich habe zunächst angefangen, mit Campesinos zu arbeiten. Das heißt, mit den Kleinbauern, also mit der paraguayischen Mestizenbevölkerung. Und habe dann seit 1988 bin ich in den Chaco gekommen. Der Chaco ist der größte Trockenurwald der Welt. Man spricht ja jetzt sehr viel vom Amazonas, also dem Regenurwald. Und der Chaco ist der Trockenurwald, der größte Trockenurwald der Welt, über 1 Million Quadratkilometer groß. Und 1/4 davon gehört zu Paraguay. Und bis Ende des 19. Jahrhunderts lebten hier praktisch nur Indigenas unter sich, also die Ureinwohner. Und unsere Oblaten haben 1925 angefangen, vor allem mit dem Volk der Nivacle Kontakt zu haben. Und ich habe mittlerweile Kontakt mit verschiedenen Völkern, aber ganz besonders mit den Nivacle. Ich lebe bei den Nivacle. Und die Weltsicht der Nivacle, die Kosmovision, wie wir sagen, ist völlig anders. Ihr Verständnis von dem, was Mensch, was Welt, was Gesundheit, was Krankheit bedeutet, was das geistliche Leben bedeutet, das Leben jenseits dieser sichtbaren Welt, das ist so völlig anders, dass ich also ganz umlernen musste und immer noch ganz vieles gar nicht verstehen kann. Ich erzähle einfach mal, was für mich die Erfahrung war, die mein Leben ganz grundlegend geändert hat. Die Ureinwohner im Chaco sind Sammler- und Jägervölker und das prägt ihre Weltsicht. Und dazu gehört, dass sie die Welt sehr, sehr aufmerksam beobachten. Und in diesem Klima, das so extrem ist, wir haben 50 Grad im Schatten zum Beispiel, es gibt monatelang keinen Tropfen Regen und dann muss das Volk schon sehr, sehr kreativ sein, um eben in Tausenden von Jahren überleben zu können. Und eine dieser Erfahrungen war, dass ein Volk, das sein eigenes Land bekommen hat. Und wir haben den Leuten Mut gemacht, dass sie in der Regenzeit die Gelegenheit nutzen und Felder anlegen, um dann für die Trockenzeit auch genügend Vorräte zu haben. Weil Planwirtschaft, das funktioniert bei den Leuten gar nicht. Und nach etwa 20 Jahren war es soweit, da haben sie Felder gemacht und haben wunderschöne Pflanzungen gehabt und reiche Ernten. Und dann im zweiten Jahr, wo sie wieder ein sehr schönes Feld angelegt hatten, war der Pilcomayo-Fluss, das ist der große Fluss hier in dem Chaco, über die Grenze getreten, hatte 50 Kilometer weit alles unter Wasser gesetzt. Und ich kam hin und sah, dass die ganze Ernte zerstört war und mir war zum Weinen zumute. Und dann haben die Leute zu mir gesagt, jetzt können wir endlich Fisch essen. Das heißt, in so einer Situation, die für eine Katastrophe war, haben die Leute immer noch was Positives entdeckt. Und das hat für mich das Leben verändert. Das heißt, ich nenne das die alternative Leser. Das heißt, es gibt keine Situation, in der ich nicht versuchen kann, irgend noch was Positives rauszusuchen und rauszulernen.
Das klingt ganz spannend. Wie hat denn das ganz konkret jetzt Ihre Lebensweise verändert, alternativ zu sehen? Das würde mich jetzt sehr interessieren, Pater Miguel.
Ja, auf die Weise, dass also selbst, ich sage einfach mal, ich habe mich im Chaco so zu Hause gefühlt und wurde dann zum Provinzial gewählt und musste den Chaco verlassen und in die Hauptstadt kommen. Und ich fühlte mich gar nicht wohl dabei und war sehr traurig und dachte, warum ist denn das passieren? Ich war doch so glücklich im Chaco. Und dann habe ich mich erinnert, nein, jetzt muss ich dran denken und muss gucken, was ist jetzt das Positive an dieser neuen Situation? Und das hat mir dann geholfen zu sagen, ja, es gibt in der Situation auch so viel Positives, das ich ausnutzen kann. Ich bin später dann zum Generalrat nach Rom gewählt worden. Das hatte ich mir nie vorgestellt, also nicht nur den Chaco, sondern sogar Paraguay verlassen zu müssen, für 6 Jahre in Rom zu sein. Und dann hat mir sofort der Gedanke wieder geholfen, dass ich gesagt habe, jetzt zu gucken, was ist das Positive an dieser neuen Situation? Was kann ich da für positive Erfahrungen rausziehen? Was kann ich davon für Vorteile ziehen, jetzt in Rom zu sein? Auf die Weise habe ich versucht und versuche immer wieder zu sagen, ganz egal, was passiert, wo ich bin, immer das Positive zu sehen und immer zu sehen, dass Gott es gut mit mir meint und in jeder Situation was Positives für mich sich finden lässt.
Sehr schön. Das ist ja eine ganz tolle Lehre, die Sie da vom Trockenwald erhalten haben, vom Chaco. Vielleicht auch noch, was können Sie denn jetzt als Missionar weitergeben? Was lernen die Leute zum Beispiel von Ihnen oder was dürfen Sie ihnen weitergeben?
Hola.
Ja, hallo, sind Sie noch dran?
Jetzt höre ich Sie wieder, ja.
Jawohl, also was können Sie selber dann den Menschen weitergeben? Was ist jetzt da für Sie als Missionar etwas, das Sie dann zurückgeben können?
Die Erfahrung, die wir mit Jesus gemacht haben, dass es keine... dass wir selbst unsere Feinde lieben sollen. Das ist natürlich das größte Gebot, was Jesus uns erlassen hat. Und das weiterzugeben, dass wir in der Lage sein sollten, den Menschen immer zu verzeihen und selbst die Menschen, die uns vielleicht schlecht gesinnt sind, offen und positiv gegenüberzutreten, das sind Erfahrungen, die Indigenas früher so vielleicht nicht gemacht haben, weil Rache und Krieg natürlich unter ihnen auch geherrscht haben. Und das ist zum Beispiel das menschliche Leben bereits vor der Geburt beginnt. Das haben die Indigenas so nicht gesehen. Für die Indigenas begann das menschliche Leben mit der ersten Muttermilch. Das sind Dinge, die wir natürlich dann von unserem Wissen und von unserer Glaubenserfahrung her den Indigenas weitergeben konnten, um nur einige Beispiele zu nennen.
Schön. Haben die Indigenas jetzt aber auch Jesus aufgenommen?
Das haben sie auf jeden Fall. Das Großartige ist, ich bin also auch Völkerkundler und habe meine Arbeit gemacht über die Begegnung der ersten Missionare mit den ältesten Ureinwohnern, die zu der Zeit noch gelebt haben. Und das war eine großartige Erfahrung, weil ich bin darauf gestoßen, dass in einem bestimmten historischen Moment die Missionare entdeckt haben, wow, die Indigenas haben hier bereits Erkenntnis von Gott und sie glauben an einen Gott. Und in derselben Zeit haben die Indigenas die Erfahrung gemacht, jetzt verstehen wir, wenn die von Jesus reden, die meinen ja Fitzokoyitsch, das ist der Name, den die Nivakle jetzt für Gott benutzen, ja. Das heißt, von beiden Seiten her war die großartige Erkenntnis, es ist ja Jesus, der schon längst bei uns ist. Wir haben ihn nur noch nicht erkannt unter dem Namen. Wir haben schon längst Jesus unter uns. Und dazu, wir nennen das die Indigena-Theologie. Dazu gehört also auch die Erfahrung von Guadalupe in Mexiko. Das ist eine Erfahrung, die wir in ganz Lateinamerika miteinander teilen, seit etwa 30 Jahren. Weil die Mutter Gottes von Guadalupe, die hat ja auf Nahuatl nicht nur gesprochen, also in der Sprache der Indigenas von dort in Mexiko, sondern sie hat sich zu erkennen gegeben und hat gesagt, ich bin die Mutter von, und hat die vier Gottheiten der Nahuatl, der traditionellen Nahuatl-Religion, hat sie genannt. Das heißt, sie hat sich zu erkennen gegeben als die Mutter von Jesus und hat Jesus gleichgesetzt mit denen, die Indigenas bereits als sie ihre Götter kannten. Das heißt mit anderen Worten, Gott ist Mensch geworden und wird Mensch in jeder Kultur. Und unsere Aufgabe ist es, Geburtshelfer zu sein, Wegbegleiter zu sein, dass die Indigenas Jesus entdecken in ihren Gotteserfahrungen, die sie ja schon seit Jahrtausenden auch haben, und erkennen, dass Jesus bereits da ist. Und dann erkennen, was ist das Neue, was Jesus gebracht hat. Da hilft dann natürlich auch die Übersetzung der Bibel in die jeweiligen Sprachen.
Das tönt sehr, sehr spannend. Was sind jetzt so für Sie als Missionar aus Deutschland, jetzt in diesem Land der Chacos oder der Ivacle, die großen Herausforderungen? Überhaupt für die Mission in Paraguay, was ist dort die große Herausforderung, auch für die Kirche ganz allgemein?
Also die große Herausforderung ist einerseits, die Nivacle sind ein sehr, sehr tiefgläubiges Volk. Es ist undenkbar, dass sie einen Sonntag verstreichen lassen, ohne sich zu treffen und Gottesdienst zu feiern. Das einerseits ist also unwahrscheinlich schön und macht Mut. Und in dem Punkt sind die Indigenas, gerade die Nivacle, viel glaubenseifriger als jetzt zum Beispiel die weiße Bevölkerung. Aber die große Herausforderung ist, dass sie mit ihrer traditionellen Kultur heute natürlich nicht in derselben Weise weiterleben können. Die Leute kommen immer und fragen, wovon leben denn die Indigenas? Das heißt, wir haben mittlerweile auch eine Sekundarstufe, die können ihr Abitur machen in ihrer eigenen Sprache. Aber was kommt dann? Das heißt, die Jugendlichen, was können wir ihnen für Wege aufzeigen? Wenn die einzige Möglichkeit ist zu studieren, dass sie dann raus müssen aus ihrer Umgebung und dann vielleicht gar nicht mehr zurechtkommen in der neuen Welt oder nicht mehr zurückkommen wollen, wenn sie es denn schaffen, irgendwo Fuß zu fassen und zu studieren. Das ist die große Herausforderung. Was können wir für Alternativen helfen, dass die Leute entdecken, weil sie müssen das ja entdecken. Aber wie können wir denn behilflich sein dabei? Wir haben jetzt im Augenblick ein ganz großes Projekt. Wir wollen eine Musikschule gründen, weil die Nivacle sind sehr, sehr, sehr musikalisch. Also wir haben in der Mission, wo ich bin, 40 Musiker. Und wir wollen eine Musikschule gründen und sogar eine Konzerthalle bauen. Das ist zumindest im Augenblick eine riesige Perspektive, die ihnen unwahrscheinlich Begeisterung auslöst. Und wir hoffen, dass sie auf die Weise professionelle Musiker und Musiklehrer ausgebildet werden können, um wenigstens eine mögliche Perspektive den jungen Leuten zu geben. Weil wenn sie keine Perspektive haben, dann ist die Gefahr halt doch sehr groß, dass Alkohol und Drogen um sich greifen. Und das ist eine sehr reale Gefahr.
Man hat, wie Sie schon gesagt haben, im Moment den Amazonas ständig auf den Lippen. Sie sprechen vom Chaco, von diesem Trockenwald. Ist dort die Situation ähnlich dramatisch wie jetzt mit der Abholzung im Amazonas? Oder hat es dort eben andere Herausforderungen, andere Probleme?
Die Abholzung ist im Chaco noch viel schlimmer als im Amazonas. Der Chaco ist im Augenblick, hat Weltrekord, was Abholzung angeht. Das können also leicht 1000 Hektar pro Tag verschwinden. Man muss aber sagen, dass der Chaco nicht diese Funktion hat wie der Amazonas, eben weil es kein Regenwald ist, sondern ein Trockenwald. Das heißt, die Bäume können nicht so viel Regen produzieren, wie sie es im Amazonas tun. Deswegen ist es ein Trockenurwald. Aber natürlich sind die Konsequenzen da. Der Klimawandel macht sich auch bei uns bemerkbar. Wir haben jetzt im Augenblick ein ganz großes Problem mit Wassermangel. Und die Bevölkerung nimmt zu. Und das Problem ist, dass das einzige Wasser ist Regenwasser. Wir müssen völlig abhängig sind wir von der Regenzeit. Also das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Es gibt dann noch Gemeinsamkeiten. Es gibt ja nur noch ganz wenige Gegenden in der Welt, wo es noch so gesagt unberührte Völker gibt. Das heißt, die keinen Kontakt haben mit der sogenannten weißen Zivilisation. Davon gibt es eine ganze Reihe Völker im Amazonasgebiet. Und es gibt ein Volk, die Ayoreos, das ist ein anderes indigenes Volk, und die haben, wir schätzen, 7 kleine Gruppen, die noch völlig ohne Kontakt bei uns im Chaco im Urwald leben. Das ist ziemlich einmalig in der Welt, also gerade im Amazonas und eben bei uns im Chaco. Und wir haben jetzt im Augenblick auch hier bei uns im Chaco große Sorgen mit Waldbränden. Ich habe gerade heute gelesen, vom traditionellen Waldgebiet dieser Ayoreos, die natürlich den Urwald brauchen, weil sie nur in dem leben und überleben können. Und von ihrem traditionellen Gebiet, das wir für sich sichern konnten, sind jetzt 6.500 Hektar bereits verbrannt. Und das ist natürlich eine Riesengefahr.
Das klingt alles unglaublich spannend. Werden Sie mit großem Interesse auch die Amazonas-Synode verfolgen als Missionar in Südamerika?
Oh ja, auf jeden Fall, ganz, ganz sicher. Übrigens wir haben 3 Bistümer, 2 Vikariate und ein Bistum im Chaco. Und unsere 3 Chaco-Bischöfe waren eingeladen zu einer Vorsynode. Und abgesehen davon ist unsere Ordensgemeinschaft, die Oblaten, mit 2 Synodenvätern vertreten in der Synode. Das heißt, wir haben also mehrfach sehr, sehr großes Interesse und verfolgen mit sehr viel Interesse, was passiert. Zumal es ja auch um andere ganz drängende pastorale Fragen geht. Denn natürlich ist bei unseren Entfernungen, die wir haben, genau dasselbe Problem, dass wir nur sehr selten in unsere Gemeinden kommen können. Ich habe also den Traum, einmal im Monat in jede Gemeinde zu kommen. Aber der ist jetzt gerade im Augenblick wieder zerstört, weil der Fluss, der Pilcomayo-Fluss, der eigentlich kaum noch im Chaco bei uns fließt, weil der nach Argentinien abgewandert ist, aber es wurde ein Kanal geschaffen und das Wasser kommt jetzt im Augenblick zurück in den Chaco, was einerseits erfreulich ist, aber andererseits mir die Wege abschneidet, sodass ich also in die Hälfte meiner Gemeinden im Augenblick gar nicht kommen kann. Und wenn dann die Regenzeit einsetzt, dann ist es nochmal schlimmer, weil ich dann manchmal monatelang abgeschnitten bin und nirgends mehr hinfahren kann. Und das macht es dann so schwierig, dass wir unsere Gemeinden so besuchen können, wie wir es gerne machen wollten. Und da brauchen wir natürlich viel mehr Möglichkeit, dass die Leute vor Ort mehr und mehr große Aufgaben wahrnehmen können. Wir haben schon einige Kommunionhelfer ausgebildet, aber das ist natürlich immer noch nicht genug. Und da haben wir jetzt natürlich auch sehr viel Interesse, was wird in der Amazonas-Synode passieren.
Also da sind die Probleme ganz anders als bei uns in Europa, eindeutig.
Ja, wenn wir Statistiken nehmen, ich kann verstehen, in Deutschland, ich kenne ja die Situation auch und wie viele Vereine jetzt Großvereine sind. Das heißt, was vorher 5 oder 7 Vereine sind, ist jetzt eine Pfarrei. Aber das ist für uns die normale Situation. Damit will ich nicht sagen, dass in Deutschland die Leute die Arme verschränken sollen und sich zur Ruhe begeben sollen. Aber statistisch gesehen gibt es ja in Europa immer noch viel, viel mehr Priester pro Gläubige als bei uns in Lateinamerika.
Jawohl. Vielleicht noch die Frage, jetzt ist also der außerordentliche Missionsmonat Oktober, den Papst Franziskus gewünscht hat. Was gibt es bei Ihnen so für Initiativen? Ist da irgendetwas geplant oder geht der an Ihnen mehr oder weniger vorbei?
Naja, einerseits ist unsere Situation ja eine Dauermission. Das heißt, wir haben ständig eine spezielle Mission. Aber natürlich sind wir auch sehr interessiert und wir haben von unserer Ordensgemeinschaft verschiedene Vorlagen und Empfehlungen und konkrete Ideen, was man machen könnte. Einfach ein Beispiel. In einer der Gemeinden, die zu meiner Pfarrei gehören, wo eine weiße Bevölkerung ist und die sehr, sehr schwach sind, was ihr Glaubensleben angeht. Und da ist eine kleine Gruppe, die sich vorbereiten auf die Erstkommunion. Und da haben wir mit den Kindern zusammen beschlossen, wir machen eine Mission. Das heißt, wir wollen mit den Kindern von Haus zu Haus gehen und die Leute besuchen. Das ist eine kleine Initiative, aber das ist auf jeden Fall etwas, was wir machen wollen. Und in den Jugendgruppen von den Nivaclé, die haben ihre eigenen Jugendgruppen. Da habe ich also auch die Idee weitergegeben, habe gesagt, überlegt mal, was könnt ihr machen? Hier bei euch selbst in der Gemeinde oder in der Nachbargemeinde. Wie könnt ihr zu den Leuten gehen? Weil es gibt natürlich auch Leute, die nicht mehr zum Gottesdienst kommen. Was könnt ihr machen, um die Leute zu ermutigen, um die Leute zu besuchen? Also es sind schon einige Initiativen und Überlegungen auch bei uns, was Außergewöhnliches zu machen.
Schön, vielen Dank, Pater Miguel Fritz. Noch eine letzte Frage vielleicht. Ich habe Ihre Adresse von Kirche in Not hier in der Schweiz bekommen. Wie sind Sie mit Kirche in Not unterwegs und wie unterstützt Kirche in Not Sie jetzt in Ihrer Missionstätigkeit?
Ja, ich habe schon seit vielen Jahren Kontakt mit Kirche in Not in Deutschland und wir haben verschiedene Initiativen Unterstützung bekommen. Zum Beispiel, wir hatten eine Zeit lang sehr aktive Gruppen, was Kindermissionare angeht. Da haben wir sehr viel Unterstützung bekommen. Und dann natürlich, wir haben die Kinderbibel auf Nivaclé übersetzt und das ist ganz voll getragen worden von Kirche in Not. Und mit der mit Kirche in Not in der Schweiz war ein ganz neuer Kontakt für mich jetzt, weil unser Bischof letztes Jahr eingeladen war und dadurch bin ich jetzt dieses Jahr eingeladen gewesen. Und das war eine wunderschöne Erfahrung. Ich durfte also in wenigen Tagen in vielen verschiedenen Pfarreien sein und durfte dort predigen und habe ganz viel über die kirchliche Situation in der Schweiz erfahren und sehr schöne und sehr engagierte Leute erlebt durch die Initiative von Kirche in Not. Das war eine große Freude. Und auch natürlich die finanzielle Unterstützung, die wir dadurch bekommen, ganz konkret jetzt in einer Gemeinde, die ein eigenes Grundstück bekommen haben, um eine eigene Kapelle zu bauen. Und da haben wir jetzt anfangen können, dieses Grundstück schon mal zu sichern und einen Zaun zu ziehen, damit das Grundstück gesichert ist für die zukünftige Kapelle. Das ist also auch eine kleine Aktion mit Unterstützung von Kirche in Norden der Schweiz.
Sehr schön. Und wenn Sie wieder in die Schweiz kommen sollten, dann vergessen Sie nicht, uns zu besuchen hier im Radiostudio von Radio Maria in Addiswil.
Gerne, gerne. Ich bin tatsächlich eingeladen, also alle zwei oder drei Jahre können wir in Urlaub fahren. Und die Leute von Kirche in Not haben gesagt, auf jeden Fall wiederkommen. Und wenn das klappt im Jahr 2021, werde ich gerne Kontakt aufnehmen zu Ihnen. Ganz super. Herzlichen Dank für den Anruf und einen ganz herzlichen Gruß und verbundenem Gebet mit allen Zuhörern von Radio Maria in der Schweiz.
Vielen herzlichen Dank und ganz gute Mission. Gottes reichen Segen, Pater Miguel Fritz nach Paraguay.
Ganz
alles Gute.
Für
Gott, danke.
Danke Ihnen auch.
Ja, das also gerade das Live-Gespräch mit dem Pater Miguel Fritz. Er ist ein Oblat, die Maria Immacolata und Missionar in Paraguay. Danke auch Ihnen für Ihr Interesse.